Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein, begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass wir zusammen hier Gottesdienst feiern können. Danke für die Begrüßung. Du hast gesagt, das Thema ist Wunder. Dachte ich, klasse. Habe ich mich auch gewundert. Und habe mich sehr gefreut über jedes einzelne Lied. Ja, Gott ist groß, er tut große Wunder. Es gibt die Wunder, die wir erwarten, die wir feiern, wie wir gehört haben, wo man sich einfach nur freut. Aber ich denke, alles, was Gott tut, ist ein Wunder. Und es gibt auch Wunder, die sind irgendwie anders, als wir denken. Und beim allerersten Lied, das wir gesungen haben mit den 10.000 Gründen, da war ein Vers, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Ich glaube, das ist auch ein Wunder. Gott beginnt nicht nur was wunderbar und wundersam und zeigt, wer er ist. Gott bringt es auch zu Ende. Und das ist genauso ein Wunder. Und darum geht es heute eigentlich, deswegen habe ich gerade noch so die Kurve gekriegt, hoffe ich. Und habe sie falsch aufgeschlagen hier. Und habe einen Text mitgebracht, der mich natürlich auch selbst ein bisschen immer bewegt, weil danach sucht man letztendlich aus. Und ja, ich möchte euch heute gerne mit euch ein paar Verse aus Johannes Kapitel 21 lesen. Bevor ich das tue, will ich ein bisschen erzählen. Johannes Kapitel 21 ist ja wie so ein Schlusswort, ist was Besonderes, gibt es in den anderen Evangelien nicht. Davor wird die Geschichte Jesu erzählt, was er erlebt hat, wie er Mensch wurde, wie er geboren wurde, 30 Jahre gelebt, eigentlich im Verborgenen, und wie er dann öffentlich aufgetreten ist, 3,5 Jahre gelebt, hat Wunder getan, hat viele Wunder getan. Zeit mit den 12 Jüngern verbracht, die ausgebildet hat, rund um die Uhr. Und wie er dann stirbt, wie er es gesagt hat, wie er aufersteht. Und kurz bevor er dann in den Himmel fährt, eigentlich 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, in dieser Zeit, in der er die Jünger noch besonders ausbildet, kurz vor diesem Ende spielt dieser Text. Das ist wie so ein Schlusswort, ein Epilog, den nur der Johannes hat. Und ich glaube, das hat so eine Bedeutung und einen Grund, warum der Johannes das schreibt. Und es beginnt so: Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See Tiberias. Nach diesem, nach allem, was sie mit ihm erlebt haben. Und das ist eigentlich schon was mich ein bisschen wundert. Wenn ich hier im Johannes 21 bin, dann enden ja die Evangelien. Und alle die vier Evangelien malen ja ein Bild von den Jüngern. Und man schaut sich das an und denkt, ja, das kann ich verstehen. Die sind so wie ich. So wie ich. Zwar alle unterschiedlich, unterschiedlich begabt, aber so wie ich. Und besonders der Petrus, der immer einfach so ein wunderbar offener Mensch ist, also der sagt das, was er denkt, und deswegen ist es so leicht, ihn zu verstehen. Und, aber wenn ich eine Seite umblätter, kommt die Apostelgeschichte. Und dann begegnen mir dieselben Jüngern ganz anders. Ist euch das schon aufgefallen? Eine Wandlung, eine wunderbare Wandlung. Und wenn ich dann noch an das Timing denke, dass Jesus nicht verrückt wird, besorgt ist, 3,5 Jahre, 40 Tage gelehrt, kurz vor seinem Himmelfahrt, und es sieht so aus, als hätten die nicht viel gelernt, als hätte sich nicht viel getan, als wäre das alles doch umsonst. Was wird denn sein, wenn er morgen in den Himmel fährt, nicht mehr da ist? Was wird denn werden mit denen? Warum ist Jesus nicht nervös? Er hat doch einen Grund dazu, aber ist es nicht. Ist es nicht. Es passiert eine Wandlung, das ist auch ein Wunder. Und wie ist es passiert? Was hat damit reingespielt? Ich blätter nochmal zurück, bevor wir das lesen. Johannes Kapitel 20. Hat Jesus dreimal gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem und ich werde überantworten in die Hände der Menschen. Sie werden mich gefangen nehmen, sie werden mit mir tun, was sie wollen. Wird nicht gut ausgehen. Wird sterben an einem römischen Kreuz. Und Jesus sagt es sagt aber auch, es wird nicht dabei bleiben, am dritten Tag werde ich auferstehen. Er sagt es dreimal. Was würden wir denn eigentlich erwarten, was am Ostersonntag früh am Grab passiert? Was wäre eigentlich das Normale oder was wir erwarten könnten? Dass die ganzen 12 Apostel miteinander versammelt sind, vielleicht die Gitarre in der Hand, bereit, Lieder zu singen, sich zu freuen, Gott anzubeten für das größte Wunder, das sie jetzt sehen werden, nämlich die Auferstehung. Hat er es nicht gesagt? Gibt es einen Grund, an zu zweifeln? Aber es tun sie nicht. Tun sie überhaupt nicht. Diese Kreuzigung war ein Trauma für sie. Für alle miteinander. Nicht nur für den Petrus, wir werden heute besonders ihn anschauen. Aber er ist ein Beispiel, das für alle anderen auch gilt. Ein Trauma. Als wäre so viel zerbrochen, kaputt gegangen, lässt sich nicht mehr aufbauen. Überlegt mal 3,5 Jahre mit Jesus rund um die Uhr. Und dann sehen sie ihn sterben. Und es erschüttert sie so sehr, dass sie nicht nur alles vergessen, was er gesagt hat, dass sie gar nicht damit rechnen, dass das überhaupt wahr werden kann. Am dritten Tag, am Ostersonntag, sind die alle irgendwo in ihrem Bett, Decke über dem Kopf, damit sie nur nichts hören und sehen müssen von dieser Welt, für die es keine Hoffnung mehr gibt, für ihr eigenes Leben, das in gewisser Weise zum Ende gekommen ist. Eine Frau und ein paar Frauen, die Maria Magdalena, sie sind tatsächlich da, aber nicht, um sich zu freuen, um zu feiern, sondern um den Leichnam einzubalsamieren. Und als sie Maria auch noch sieht, dass der Leichnam weg ist, da bricht, da sagt sie auch, oh, ach, stimmt. Das hat dann vielleicht doch mit der Auferstehung zu tun, vielleicht ist es doch wahr. Nein, dann bricht sie gar zusammen und sagt, jetzt haben sie mir auch noch meinen Leichnam gestohlen. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Die Situation der Jünger. Und dann begegnet Jesus ja der Maria, sagt ihren Namen, Maria, sie erkennt ihn. Er sagt, geh zu den 12, sag ihnen, dass du mich gesehen hast. Sag besonders dem Petrus, dass du mich gesehen hast. Und sie sagt's. Und jetzt, ist jetzt die Freude da? Ist jetzt die Gewissheit da? Jesus ist auferstanden? Nein, Vers 19, am Abend, Türen war verschlossen aus Furcht vor den Juden. Nein. Und dann kommt Jesus. Und dann kommt Jesus. Stell dir vor, dann sehen sie ihn. Lebendig. Nicht nur lebendig, so wie der Lazarus, er war tot, jetzt lebt er wieder. Sie sehen ihn vollendet mit diesem neuen Leib. Sie erkennen ihn und erkennen ihn doch nicht. Es ist Jesus vollendet, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. Und jetzt ist alles klar, oder? Jetzt? Nein, er sagt ihnen seinen Frieden zu, ja. Den Frieden, den nur der Auferstandene uns geben kann. Wenn wir wirklich verstehen, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Dann kann dieser Friede werden. Aber der Friede ist nicht da bei ihnen. Dann haucht er sie an, sagt, empfangt Heiligen Geist, auch diese Kraft. Jetzt? Ist jetzt soweit? Ich glaube, es gibt noch ein drittes, das Jesus an ihn tut. Nicht nur an Petrus, sondern an allen 12. Diese Zeit von seinem Tod bis zu diesen 40 Tagen war eine Zeit der Reinigung. War eine Zeit auch eines Wunders, das er tut. Und es beschäftigt mich seit einiger Zeit, was da passiert. Und es fasziniert mich auch in gewisser Weise. Und an Petrus sieht man sehr, sehr schön. Was passiert da eigentlich? Nach diesem offenbart sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Und das ist eigentlich schon, ja, sind wir schon mittendrin in der guten Botschaft. Jesus offenbart sich wieder seinen Jüngern. Sie hatten das Vorrecht, 3,5 Jahre mit ihm zu leben, rund um die Uhr. Sie haben so viel gesehen, so viel gehört. Nicht nur Wunder erlebt, die Jesus tut, sie haben sogar selber Wunder getan. Er hat sie ausgesandt. Er hat ihnen Vollmacht gegeben. All das. Und jetzt, er offenbart sich wieder. Wisst ihr was? Auch nach dem, was sie da erleben durften, ist es nie zu so einem Zeitpunkt gekommen, dass sie dass sie es nicht mehr brauchen, sondern wir brauchen es immer wieder, dass Jesus uns begegnet, dass er sich uns offenbart. Und das wünsche ich eigentlich auch mir, wünsche ich euch auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass Jesus sich uns offenbart, immer wieder, so wie er ist. Er offenbart sich am See von Tiberias, heißt es hier, das ist der See Genezareth, wo sich für viele Jünger früher ihr ganzes Leben abgespielt hat, wo sie gewohnt haben, wo sie gearbeitet haben, wo sie Fischer waren. See von Tiberias, das ist eine Ortschaft an diesem See, hat eine Bedeutung. Wenn da von Tiberias die Rede ist, dann deswegen, weil da etwas passiert ist, genau an diesem Ort, nämlich die Speisung der 5000. Und da waren die Jünger auch dabei. Und da ging es um Fische und Brot. Und jetzt sind sie wieder da. 7 von den 12 sitzen in einem Boot und fischen. Ich meine, das, wenn man sich überlegt, soll man nicht in Panik verfallen? Soll man nicht nervös werden? Jesus, du wirst bald in den Himmel fahren und dann lässt du die allein. Und denen fällt nichts Besseres ein, als wieder das zu tun, was sie früher gemacht haben, in einem alten Leben, Fische zu fangen. Sie fischen die ganze Nacht und sie fangen gar nichts. Gar nichts. Und dann am Morgen, hungrig, müde, enttäuscht, fahren sie zurück. Und dann sehen sie jemand am Ufer stehen, der auf sie gewartet hat, wohl die ganze Nacht. Johannes erkennt ihn, sagt, das ist Jesus. Petrus, wie er ist, springt ins Wasser und schwimmt direkt zu Jesus hin. Was völlig bemerkenswert ist, denn das, was der Petrus erlebt hat, wenn wir uns erinnern, als es begann, Jesus gefangen genommen wurde, kurz bevor er gefangen genommen wurde, kurz bevor er in den Garten Gethsemane geht und diesen Kampf kämpft, hat er zum Petrus gesagt, in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal leugnen, abstreiten, dass du mich überhaupt kennst. Und Petrus hat gesagt, nein, Jesus, ich werde mein Leben für dich lassen. Und dann ist es so passiert. Und in der Stunde, die schwerste war für Jesus, als er da verhört wurde, als er standgehalten hat und dieses gute Bekenntnis ausgerichtet hat vor diesem Hohen Rat, war Petrus an einem Feuer, hat sich gewärmt. Und es ist so gekommen, wie Jesus gesagt hat, er hat dreimal nicht nur geleugnet, sondern geschworen, geflucht, dass er den nicht kennt. Beim dritten Mal dreht sich Jesus um und sieht ihn an. Und es heißt, der Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus war nicht zart beseitet. Der hat sich nicht alles so sehr zu Herzen genommen. Das waren Stehaufmännchen. Aber damals, an dieser Situation, ich glaube an diesem Blick, ist er tatsächlich zerbrochen. Und er wusste, das ist nicht reparabel. Ich wollte wirklich mein Leben lassen. Ich hatte ein Schwert. Aber es hat nicht gereicht. Es hat überhaupt nicht gereicht. Überhaupt nicht. Und es wird nie reichen. Ich kann nicht mehr. Es ist nichts, gar nichts. Nach dem, was er da getan hat, nach diesem Blick Jesu, als er hört, Jesus ist da, springt er ins Wasser, um so schnell wie möglich zu Jesus zu kommen. Das ist der Unterschied zwischen Buße und Reue. Das ist Buße. Buße treibt uns immer zu Jesus hin. Zu Jesus hin. Und er kommt zu Jesus und dann die Geschichte, um die soll es heute eigentlich nicht gehen, ich erzähle sie nur, sondern das, was danach kommt. Und dann sieht er ihn am Land, Vers 9, als sie nun an Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Und dieses Wort Kohlenfeuer kommt in der Bibel genau dreimal vor. Dreimal nur. Das macht es natürlich leicht, alle Stellen anzuschauen. Und das Schöne an der Bibel ist, dass die Bedeutung durchgängig ist. Das Wort Kohlenfeuer kommt zweimal vor im Johannesevangelium. Einmal als genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Als Petrus Jesus verleugnet. Die anderen zwei Evangelisten schreiben, es war kalt, sie haben ein Feuer und haben sich gewärmt. Johannes schreibt, es war ein Kohlenfeuer. Ein Kohlenfeuer ist was Besonderes. Aus Kohlen, besonders heiß. Und das zweite Mal ist hier, als sie aus von dieser erfolglosen Nacht kommen, Jesus am Ufer wartet und es brennt wieder ein Kohlenfeuer. Zweite Mal. Das erste Mal, dass das Wort Kohlenfeuer in der Bibel vorkommt, und das möchte ich jetzt mal genauer anschauen, ist in Jesaja Kapitel 54. Und ich denke, da, wo es zum allerersten Mal in der Bibel auftaucht, da kriegt man einen guten Eindruck dafür, was es bedeutet, wofür es steht. Und ich möchte gerne in Vers 10 beginnen, damit man auch den Zusammenhang sieht. Und das sind Verse, die wir sehr, sehr wahrscheinlich mögen, die uns einfallen, vielleicht beim Thema Wunder. Da heißt es, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel. Es mögen die Zeiten schlimm werden oder noch schlimmer werden. Es mögen Berge wanken. Es mögen alles das, was Macht hat auf dieser Welt, wanken und einstürzen, ins Wanken kommen. Das alles mag passieren. Aber was nicht passieren wird, ist, dass meine Gnade weicht. Oder dass der Bund, den ich mit dir geschlossen habe, nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade, dass der wankt. Das ist fest. Und es mag der Sturm wehen, du Sturmbewegte, aber diese Steine, die ich setze, die setze ich in Hartmörtel. Und die sitzen auf einem festen Fundament, auf einem ewigen Grund, auf einem ewigen Fels. So wie die Apostel gegründet waren, auf wen? Auf Christus selbst. Und die werden da nicht rausgerissen. Und jetzt dasselbe nochmal, das, was er gerade gesagt hat, jetzt nochmal anders ausgedrückt. Vers ab 15 lese ich, 15 bis 17. Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird deinetwegen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Oh, was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Die Rede ist von Gott, der einen Schmied schafft, einen Schmied ruft, etwas zu tun. Der Schmied, der braucht das Kohlenfeuer. Oh ja, das ist das heißeste Feuer überhaupt, das Menschen damals hinbekommen haben. Heiß genug, alles aufzuschmelzen, alles, selbst das härteste Schwert, ich weiß nicht, ob es schon Stahl gab, aber Eisen wenigstens. Heiß genug, aus Kohlen mit Luft reingeblasen, dann ist es richtig, richtig heiß. Schmilzt alles auf. Und dieser Schmied macht was mit diesem Kohlenfeuer? Er schmiedet ein Schwert. Oh, ein Schwert. Und was ist mit diesem Schwert? Und dieses Schwert kriegt einer in die Hand und der heißt Verderber. Das klingt nicht sehr gut. Ein Verderber. Und er kriegt es, um zugrunde zu richten. Und dann lese ich weiter. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Ja, Gott ruft den Schmied, er macht dieses Kohlenfeuer, dieses heißeste Feuer. Er schmiedet ein Schwert. Und mit diesem Schwert gibt er jemand in die Hand, der böse Absichten hat, der töten möchte, der zerstören möchte. Aber wird es ihm gelingen? Er wird zerstören. Aber was? Das, was er zerstören will? Nein, er wird sich selbst zerstören. Er wird zugrunde richten. Sich selbst wird er zugrunde richten. Das steht hier. Es wird keiner Waffe gelingen, die gegen dich geschmiedet ist. Das ist dasselbe wie, es mögen Hügel und Berge wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Da ist von Sturm die Rede, das ist dramatisch. Aber das Ende ist, und auch am Abend werdet ihr mich noch preisen, weil ich es tue. Und das, was da passiert, was so dramatisch ist und was wir vielleicht fürchten, muss zu etwas Gutem dienen. Und jetzt, wenn wir uns an den Petrus zurückerinnern, Lukas Kapitel 22, Vers 31 und 32, Jesus sagt zu ihm, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Petrus kann es nicht glauben und die anderen 12, 11 wahrscheinlich auch nicht, aber es ist so passiert. Jesus sagt noch etwas in diesem Zusammenhang, das uns Lukas hier berichtet. Und er schreibt, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Es hat mit diesem Text aus Jesaja zu tun. Oh ja, da kommt Satan und begehrt die 12 Jünger zu sichten, zu sieben, zu prüfen auf Echtheit. Das ist genauso dramatisch wie der Schmied, der das Feuer heiß macht, der das Schwert schmiedet. Und jetzt gibt Gott dieses scharfe Schwert wem in die Hand? Dem Satan? Und er will eins die 12 in Stücke hauen. Das ist nicht ungefährlich. Jesus sagt, er will's und er darf's. Wisst ihr was? Ich habe es ihm erlaubt. Er wird's tun. Und ich weiß auch, was passieren wird. Petrus, du wirst fallen. Ich habe es dir ja vorausgesagt. Du wirst fallen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und es wird nicht das Ende sein, das Fallen. Du wirst wieder aufstehen. Und wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Darum soll es heute gehen. Um eine Reinigung. Um eine Reinigung. Nicht genug, dass sie Jesus sehen, den Auferstandenen, und er ihnen seinen Frieden zuspricht. Nicht genug, dass er sie anhaucht, ihnen den Heiligen Geist gibt. Ihr müsst es nicht in der eigenen Kraft machen, in meiner Kraft, ohne Frage. Diese Reinigung. Dass ich wegnehme, was nicht echt ist. Wegnehme, Petrus, was von dir ist. Und da war jede Menge. Weil der Petrus so begabt war. Menschlich gesehen mehr als die anderen. Natürlich war er der Anführer. Das Erste, was Jesus zu ihm sagt, ist, du bist Petrus, auf dich will ich, diesen Grund will ich Gemeinde bauen. Und dann in den 3,5 Jahren, immer war es Petrus, der mitdurfte mit Johannes und Jakobus. Immer war er der. Und als sie nach Jerusalem gehen, da streiten sie unterwegs, wer der Größte sei. Sie streiten. Allen ist klar, der Petrus wird sein. Erster Begabteste, erste geborene Anführer. Petrus hatte viel an Kraft, an Entschlossenheit, an Führungskraft, vieles. Deswegen lässt es Jesus zu, dass da so ein Feuer angezündet wird, ein heißes Feuer. Das heißeste Feuer, das man sich vorstellen kann. Und dieses Feuer tut etwas, es reinigt. Ich möchte euch sichten, sichten. Ich habe vor Jahren mal in diesem Heimatmuseum Bad Windsheim, da wo man sieht, wie die Leute vor 100 Jahren gelebt haben. Da wird dann eben Weizen ausgesät und dann wird geerntet und dann wird auf Pferdewagen heimgebracht. Und dann im Herbst, Winter, dann gibt es eine Arbeit, die ist wichtig und die kostet viel Kraft. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Da waren 4 Männer mit Dreschschläge und da war in der Mitte so ein kleines Häufchen Weizen. Und dann hauen die abwechselnd, zack, 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 so im Viertakt, zack, 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 auf dieses Weizen ein. Und der Wind bläst durch. Und aus dem großen Haufen bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Das ist Sichten. Trennen. Mühsam. Tut weh. Und der Wind kommt und bläst alles weg, was nicht echt ist. Alles, was nicht dazugehört. Nur die Frucht, die bleibt liegen, das, was echt ist. Genau das passiert hier. Genau das passiert in dieser Frist. Es beginnt an diesem Kohlenfeuer, als Petrus Jesus verleugnet. Und hier in unserer Geschichte, die wir heute lesen, darf es enden, zu einem Ende kommen. Darum geht es hier. Und es war wesentlich, davon bin ich überzeugt, an dieser Verwandlung von den Aposteln in den Evangelien zu den Aposteln in der Apostelgeschichte. Ein Kohlenfeuer brennt. Jesus hat es angezündet. Er hat Fisch und Brot. Und er fragt die Jünger, ihr Hunger, und gibt ihnen zu essen. Und dann ab Vers 15. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Sichten. Es gibt die Zeit des Säens und des Erntens und es ist einfach nur schön. Einfach nur schön. Man sät und es wächst so viel und dann wird es geerntet und dann hat man die Scheune voll. Und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben oder im Hauskreis oder in der Gemeinde. Da tut Gott was, ohne Zweifel. Tut Wunder, Menschen kommen zum Glauben. Und wir denken, ja, jetzt. Jetzt haben wir das Wohlwollen und den Segen und jetzt, ja, so soll es sein. Das ist gut. Und dann enden diese Zeiten auch wieder. Und wie fühlt sich das an? Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, oder? Was haben wir falsch gemacht? Was ist jetzt passiert? Warum? Warum wären es jetzt plötzlich weniger? Während Corona waren wir da noch zwei Reihen. Was ist jetzt los? Was passiert? Ich habe von Hudson Taylor gehört, der hat es lernen dürfen oder lernen müssen in seinem Leben. Der sagt, es ist immer so, es ist immer wie ein Naturgesetz Gottes. Auf die Zeit der Ernte kommt dann die Zeit der Sichtung, des Aussiebens. Immer, immer. Nur wenn wir es nicht wissen, nicht damit rechnen, sind wir überrascht und denken, jetzt geht alles schief, alles zu Ende. Für den Petrus hat es sich auch so angefühlt, als wäre alles zu Ende. Und er hat bestimmt nicht gedacht, dass Gott am Handeln ist. Dass Gott etwas tut, was er tun muss am Petrus, damit der Petrus der wird für die Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hat, dieser Fels auf Jesus Christus gegründet, auf ihn ganz allein, nicht auf Petrus, auf seine Kraft, auf seine Begabung, auf seinen Willen. Es unterscheidet zwischen echt und unecht. Es nimmt weg, was unecht ist. Lesen wir weiter in Vers 15, Johannes 21, Vers 15 bis 19. Bis 18 eigentlich. Also ich brauche gar nicht so weit lesen. Ich lese bis Vers 17 nur. 15 bis 17 genügt. Sorry. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Und wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagt, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und ich glaube, hier an dieser Stelle, wieder an einem Kohlenfeuer, kommt etwas zu Ende, was fast 40 Tage vorher begonnen hat. Für den Petrus, aber nicht nur für ihn. Vorhin haben wir gelesen, der Satan hat begehrt, euch zu sichten, euch alle 12, nicht nur den Petrus, euch alle. Hier kommt etwas zu Ende. diese Zeit der Reinigung, dass das, was unecht ist, verbrennt. Und was hat Petrus früher gesagt? Die anderen 11, für die kann ich nicht garantieren, aber für mich schon, ich werde mein Leben für dich lassen. Und die anderen sagen, ja, Petrus, wir folgen dir. Und jetzt ist all das Eigene, all das Falsche verbrannt wie Stroh an einem Kohlenfeuer. Hat nicht lange gedauert. War es weg. Und was für den Petrus so dramatisch ist, was ihn so erschreckt, eigentlich ist es, was Jesus will, was er will, das muss weg, es muss verbrennen. Deswegen habe ich dieses Feuer angezündet. Weil das, was echt ist, das bleibt, Petrus, das bleibt. Das kann dem Feuer nichts anhaben. Und er fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und früher hätte er gesagt, jawohl, du weißt, ich habe dich mehr lieb als die anderen, viel mehr. Das sagt er nicht mehr, weil alles Eigene, alles Falsche ist verbrannt. Und doch sagt er, Jesus, nach all dem, was passiert ist, nach dem, wie ich dich verraten habe, weiß ich trotzdem eins mit Gewissheit, ich habe dich lieb. Weil die Liebe, die jetzt da drin ist, die hast du hineingelegt und die bleibt. Und die wird nie verbrennen von keinem Feuer der Welt. Es ist echt, denn es ist von dir selbst. Du hast es ja reingelegt und du weißt es, dass ich dich lieb habe. Es ist nicht meine Liebe, nicht meine Kraft. Es ist, was du mir gegeben hast. Und das ist echt und ist geblieben. Alles andere ist verschwunden. Alles andere ist verschwunden. Und das ist die gute Nachricht, nicht die schlechte. Das ist die gute. Und dann sagt Jesus nicht, oh Petrus, bin sehr enttäuscht. Nein, sagt er nicht. Er sagt, weide meine Lämmer. Ich wusste es. Es muss sein. Es musste sein. Weide meine Lämmer. Und dreimal fragt er ihn. Petrus wird traurig, weil er es dreimal wiederholt, weil ihn das auch an diese dreimal Verleugnen und dieses Kohlenfeuer erinnert, an dieses schmerzhafte Erlebnis, die er da hatte, sich eingeprägt hat in sein Leben. Als dann der Hahn kräht, seit 40 Tagen, jeden Morgen, wie beginnt jeder Tag? Der Hahn kräht. Petrus sagt, er weiß es, als wär er gerade dabei. Er fragt dreimal, um ihm dreimal zu sagen, um ihm dreimal zu versichern, Petrus, du weide meine Lämmer. Ich sende dich, Petrus. Ich sende dich und hör auf dich selbst zu schauen. Wenn du auf dich selbst schaust, hast du allen Grund, verzweifelt zu sein, depressiv zu werden oder die Decke über den Kopf zu ziehen und nie mehr vorzukommen. Du hast recht, du bist der Petrus und bleibst der Petrus, das hast du gelernt. Aber jetzt schau mal her zu mir, denn ich bin auch so, wie ich bin und ich bleibe so, ich bin der Ewige. Petrus, du bist, wie du bist, aber ich bin auch, wie ich bin. Jetzt schau mal zu mir, was habe ich getan? Ich habe das gute Bekenntnis ausgeführt, vor dem Hohen Rat, vor dem Pilatus, vor dem Herodes, vor wem immer. Ich bin treu geblieben. Ich habe mein Leben für dich gelassen, Petrus, nicht du für mich. Und jetzt kannst du es schätzen. Ja, deine Hände sind leer, so wie euer Fischfang die ganze Nacht erfolgreich war. Aber jetzt schau doch mal zu mir, mein Netz ist voll. Und jetzt nimm davon und iss. Nimm von dem Brot, nimm von den Fischen und teilt aus. Denn ich sende dich, ich sende dich, ich sende dich. Nicht auf Basis dessen, was du bist und deine Motivation und deine Kraft und ihr 12, ihr werdet schon ein Stückchen weit schaffen. Nein, ihr wisst jetzt, was ihr könnt, was ihr nicht könnt. Das Unechte ist verbrannt, aber das Echte bleibt. Meine Kraft, das, was ich hineingelegt habe, diese Liebe in dein Herz, die Liebe zu mir, die bleibt. Und deswegen, ich sende dich. Ich finde das einen wunderschönen Text, sehr, sehr ermutigend. Und auch was vieles erklärt, was vielleicht in meinem oder in deinem Leben so passiert. Dinge, die wir nicht so leicht verstehen. Wenn wir sagen, ist was falsch gelaufen, habe ich was falsch gemacht? Warum passiert es? Warum dieses Feuer, diese Prüfung? Warum? Es ist notwendig, es war notwendig, es wird notwendig sein, auch in deinem und in meinem Leben. Die Bibel nennt es Reinigung oder Heiligung. Das ist Unechte verbrennt. Das Unechte ist da schon so lang. Psalm 51, wunderschönes Beispiel, wie es der David erlebt hat. Als er, dieser glorreiche König, Dinge tut, die er nie für möglich gehalten hätte. Wie er die Ehe bricht und um das zu vertuschen sogar noch einen Mord in Auftrag gibt, zum Mörder wird. Und wo er dann betet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wie oft kommt im Alten Testament dieses neue, dieses reine Herz vor? Eigentlich die ganze Quintessenz, das ganze Fazit des Alten Testaments ist, es braucht ein neues Herz. Wenn du kein neues Herz bekommst, keine Chance. Da können die Bedingungen so gut sein, wie sie wollen. Da kann Gott alles für das Volk Israel tun. Keine Chance, es reicht nicht. Es braucht das neue Herz. Und David erschrickt über sich und sagt, es war ja schon immer drin in mir. Es war jetzt nicht ein blöder Moment und da ein Moment, ach, ich bereue diesen einen Moment. Er sagt, ich bin so geboren. Es war schon immer drin. Es ist nur sichtbar geworden. Gott, schenk du mir ein reines Herz, ein gereinigtes Herz. Gib mir einen neuen, standfesten Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Geist nicht von mir. Er war der König, er hat Gericht gesprochen. Und jetzt steht er selbst vor dem größten Richter und er weiß eigentlich, muss er mich wegschicken, sagen, du darfst mir nie mehr unter die Augen kommen, geh. Aber er tut es nicht. Schenk mir dieses neue, dieses reine Herz, das gereinigte Herz, wo das Unechte verbrennt, das Echte bleibt. Unser Text ist eine Wiederholung, ja, er offenbart sich wieder. Die Jünger lernen wieder, was sie vielleicht vergessen haben. Eure Hände sind leer, meine Hände sind voll. Schaut her zu mir, nehmt von meinem Brot, von meinen Fischen, esst davon und teilt aus an andere. Und dann können wir umblättern und dann beginnt die Apostelgeschichte. Und das ist doch nicht schlecht. Wir hätten es nicht so gemacht, aber Gott schon in seiner Weisheit, seiner unendlichen Weisheit. Wie sagt ihr, meine Wege sind nicht eure Wege? Im Himmel kommt, niemals kommt ihr drauf, das zu tun, was ich vorhabe. Ja, ich möchte euch gern einladen zu einer Zeit der Stille. Ihr könnt auch beten, wenn ihr es möchtet, und ich schließe diese Zeit dann ab. Dann gemeinsam Gebet. Mm-hmm.